Ihr Lieben, diejenigen von euch, die das Kirchenjahr mitverfolgen und im Kirchenjahr leben, werden vielleicht nachvollziehen können, wenn ich sage, einer der komischsten Tage im ganzen Kirchenjahr ist der Karsamstag. Irgendwie passiert da nichts. Und irgendwie ist große Erwartung. Der Karfreitag ist mit einer großen, festlichen, aber auch schweren Liturgie gefeiert worden. Am Karsamstag ist der einzige Tag im ganzen Kirchenjahr, wo keine Eucharistie gefeiert wird. Karfreitag auch nicht, aber immerhin die große Liturgie mit der Austeilung der Kommunion. Am Karsamstag ist nichts. Und die große Frage ist, wo ist Christus am Karsamstag? Im Glaubensbekenntnis der Kirche sagen wir, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Was heißt es? Ich möchte mich dieser Frage, ohne natürlich behaupten zu wollen, dass ich das alles irgendwie weiß, kann das nur aus der Perspektive des Glaubens und der Schrift versuchen zu erläutern, dieser Frage nähern über das Alte Testament. Warum das Alte Testament? Weil ich immer deutlicher wird mir, dass man Jesus immer besser, immer tiefer versteht, wenn man ihn versteht als den, der von seinem Volk, vom auserwählten Volk, von den Juden, von Israel erwartet wird. Und da haben wir das interessante Phänomen, dass es im ganzen Alten Testament, in diesem ganzen dicken Buch, eigentlich ganz wenige Hinweise auf die Frage gibt, was ist nach dem Tod? Ganz eigenartigerweise ist Israel mit all seinen Texten, wo es eigentlich immer um das Verhältnis Gott und Israel geht, sehr, sehr zurückhaltend über diese Frage, was ist eigentlich nach dem Tod? Und das, obwohl die umgebenden Völker, Ägypten, Babylon, Persien, alle möglichen Mythen erzählen über die Frage, was nach dem Tod kommt. Und auch Grabbeigaben haben. Wir wissen in den Pyramiden und so weiter, dass die Ägypter da alles mögliche Sachen reinlegen, damit es denen nachher wieder besser geht oder gut geht im anderen Reich. Israel ist sehr, sehr zurückhaltend über diese Frage. Der Verstorbene wird mit seinen Vorfahren vereint, lesen wir zum Beispiel im Buch Genesis. Was immer das heißt, wissen wir nicht so genau. Es gibt einen mehrfachen Hinweis auf eine sogenannte Sheol. Irgendwie kristallisiert sich raus, das ist ein Reich, eine Schattenwelt, eine Welt, in der der Mensch irgendwie wirklichkeitslos ist, kraftlos, schattenhaft, irgendwie am Verschwinden ist, aber doch nicht ganz. Das ist eine Vorstellung, die sich nach und nach im Alten Testament, aber auch wieder sparsam so ausbreitet. Aber wir hören immerhin von wenigstens zwei Totenerweckungen, Elia und Elisha, große Propheten des Alten Testaments. Das heißt, irgendwie ist dieser Ort, dieser Zustand, in dem die Toten sind, doch für Gottes Wirken zugänglich. Also die erstehen auf, aber sie erstehen auf in diese Welt. So ähnlich wie der Lazarus im Johannesevangelium, den Jesus aus dem Grab zurückholt, obwohl er schon am Verwesen war, der steht auf in diese Welt. Und dann gibt es noch die Erzählungen, dass zwei Prophetengestalten ganz am Anfang, der Henoch und der große Prophet Elia, irgendwie direkt zu Gott entrückt werden. Elia wird vor den Augen Elishas irgendwie weg in die Herrlichkeit Gottes enthoben. Deswegen glaubt man, je näher man zu Jesus kommt im jüdischen Volk, bevor der Messias kommt, kommt erst der Elia wieder. Weil von dem weiß man irgendwie, dass er lebt. Weil er zu Gott entrückt worden ist. Da nun aber dieses Schattenreich, das sich da ausbreitet, eine dramatische Minderung von Lebensqualität bedeutet, kommt logischerweise im Volk Israel der Gedanke, dass es schon in dieser Welt eigentlich einen Ausgleich geben muss. Also die Guten werden belohnt und den Bösen geht es schlecht. Haben wir oft in den Psalmen einen Zusammenhang von Tun und Ergehen, nennt man das, dass die einen, weil sie so tugendhaft sind, schon in diesem Leben wird denen viel gelingen und sie haben viele Kinder und sie sind irgendwie wohllebend und der Böse, der hat zu leiden und dem geht's dreckig. Aber so einfach ist es dann doch nicht. Irgendwie merken natürlich auch die Menschen im Alten Testament und ganz wuchtig steht da das Buch Hiob drin, so ganz einfach ist es doch nicht. Wir merken, dass es auch vermeintlich Böse gibt, denen es toll geht. Und wir merken, dass es vermeintlich Gute gibt, wie den Hiob, denen es richtig dreckig geht. Und so setzt sich irgendwie nach und nach, wir merken das, wir können das einigermaßen zeitlich im Alten Testament sehen, dass es womöglich doch einen Ausgleich gibt, der im neuen Leben erhofft wird. Also wenn es dem Guten ganz schlecht geht, dann muss doch irgendwie, wenn Gott der Gerechte ist, irgendwie einen Ausgleich herstellen. So kommen dann im späten Judentum apokalyptische Vorstellungen. Also relativ früh ist es bei Jesaja schon, aber das ist so eine der wenigen, die apokalyptischen Vorstellungen, die Endzeitvorstellungen kommen später, zeitlich später, näher auf Jesus hin. Sehr früh heißt es mal in einer Jesaja-Apokalypse, wobei man aber auch nicht so genau weiß, wie alt die ist, Gott beseitigt den Tod für immer, wenn die Welt irgendwie neu geschaffen wird oder wenn der Messias kommt oder wenn die Welt neu wird. Außerdem spricht im Buch Daniel, auch das ist apokalyptisch, auch spät, Daniel sagt sehr deutlich, anders als alle anderen, es werden einige zur ewigen Schmach auferstehen und andere zum ewigen Leben. Aber das sind so ganz wenige Hinweise. Wenn ihr das Neue Testament lest, dann geht es eigentlich immer um die Frage nach Auferstehung und dem ewigen Leben. Ja? Alten Testament sehr, sehr sparsam, aber immerhin hier. Im Buch Makkabäer, im zweiten Makkabäerbuch, kennt man auch noch das Gebet für die Verstorbenen. Das ist ein Text, der an aller Seelen immer gelesen wird. Unsere evangelischen Geschwister haben die Bücher der Makkabäer nicht als authentisch gesehen. Und das ist eine katholische Rechtfertigung, das wird bei uns am Allerseelentag gelesen, wenn wir für die Verstorbenen beten, kommt diese Lesung aus dem zweiten Makkabäerbuch, die ist in der evangelischen Bibel apokryph, können wir nachher diskutieren. Ja? Davon habe ich das letzte Mal schon gesprochen, unser Glaube lehrt uns wirklich, dass Christus tot war. Und alle Texte des Neuen Testaments gehen davon aus, dass er tot war und nicht das Kreuz überlebt hat und in Indien oder sonst wo weitergelebt hat. Was ja auch immer wieder auftaucht. Ja, es taucht wieder irgendein Journalist auf, der das neue Buch geschrieben hat, der jetzt endgültig entdeckt hat, dass Jesus doch irgendwie überlebt hat und dann nochmal geheiratet hat und dann kinderreich gestorben ist. Die Texte des Neuen Testaments bezeugen unmissverständlich, dass Jesus tot war. Bis zu dem Ding, am Schluss kommt der haut ihm die Lanze ins Herz und eigentlich war er schon tot und jetzt hauen sie ihm die Beine doch nicht zusammen, und dann sehen sie Blut und Wasser rausfließen und so. Also Jesus ist einen den fürchterlichsten grausamen Tod gestorben, der in der alten Welt denkbar war und vielleicht auch heute noch denkbar ist. Aber jetzt haben wir diese Formulierung, er steigt in das Reich des Todes und auch um auch die Toten zu befreien. Letztes Mal hat jemand gefragt, wie ist denn das, wenn Jesus der Retter aller Menschen ist, wie geht es mit denen, die vor ihm gelebt haben? Kann das sein? Unser Glaube glaubt, dass gewissermaßen der Abstieg in das Reich des Todes auch eine Heilsbedeutung hat, die vor Jesus gelebt haben. Für die Gerechten, die nach Wahrheit, nach Güte gesucht, an Gott geglaubt haben, oder auch für alle, Ich werde gleich noch einen Lösungsvorschlag oder eine Frage dazu bringen zumindest. Im ersten Petrusbrief lesen wir den seltsamen Vers aus der Hand des Apostels Petrus oder eines seiner Schüler: Auch Toten ist das Evangelium verkündet worden. Irgendwie Abstieg in das Reich des Todes, auch Toten ist das Evangelium verkündet worden. Ich habe schon oft darüber gesprochen, dass Menschen, wenn sie stabile Beziehungen haben, sich getragen fühlen, dass Beziehungen eine Art Fundament sind. Und ich habe schon oft darüber gesprochen, dass wenn einer den anderen liebt, dass das für den, der liebt, immer auch ein gewissermaßen halten, festhalten, nicht festhalten im Sinn von Besitz ergreifen, sondern von tragen des anderen ist. Wenn jemand sich verletzt fühlt, traurig fühlt, depressiv ist, dann freut er sich, wenn ihn ein anderer trägt. Wenn jemand tief in sich steht, in seiner Identität gegründet ist, dann kann er leichter andere tragen, mittragen, als wenn einer innerlich labil ist. Ja? Beziehungsfähigkeit heißt auch, gewissermaßen den anderen tragen können. Und das bedeutet eigentlich von der Bewegung her, sich auch klein machen und darunter stellen in gewisser Hinsicht. Mit seiner Liebesfähigkeit, wenn ich dauernd nur sage, na, ich bin stark und ich bin der große Max, mir ist doch wurscht, wie es dir geht, dann entsteht keine Beziehung, schon gar keine tragende. Und im Verhältnis Eltern-Kinder sieht man das immer am deutlichsten. Eltern tragen gewissermaßen bildlich ihr Kind ins Leben hinein, von ihrer Fähigkeit, sich auch klein zu machen. Und jetzt nehmt mal diesen Gedanken her und denkt, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Also wir haben am Anfang den Philipperhymnus gehört. Christus war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Ein Abstieg, um mit den Menschen gewissermaßen in eine Beziehung zu kommen, die geeignet ist, ihn zu tragen. Und jetzt stellt euch vor, da gibt es Menschen, die in einer Art, jetzt jüdisch gedacht, Schattenwelt leben, wirklichkeitslos leben. Das heißt, kann man sich womöglich vorstellen, dass das Kreuz nicht der letzte Weg in die äußerste Niedrigkeit ist, sondern der Abstieg in das Reich des Todes, in die absolute Entfernung von Gott ist. In die äußerste Niedrigkeit, gewissermaßen nochmal darunter, wo die in ihrem Todsein sind. Ja? Damit er toter als tot die Toten befreien kann. Ja? Also, um die Toten zu retten, muss er womöglich toter sein als der Tote, in der vollkommen ausgegossenen Liebe und allerletzter Solidarität mit den Gottverlassenen, um sie zu unterfangen und gleichsam von unten her zu tragen. Also, wenn wir das Liebesgeschehen Jesu verstehen vom Kreuz her und als Entäußerung verstehen, im Philipperhymnus stand, er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave. Das heißt, Kenosis steht da. Das ist ein Leerwerden, ein Niedrigwerden, ein Nichtswerden, damit ich den anderen aus Liebe tragen kann. Das heißt, man kann, glaube ich, den Kasamstag so verstehen, dass Jesus gewissermaßen in die äußerste Gottverlassenheit geht, um auch den, der in der äußersten Gottverlassenheit ist, nochmal irgendwie mitzunehmen. In der byzantinischen orthodoxen Ikonografie, die Zeichnungen, da ist es ein bisschen triumphalistisch dargestellt. Da sieht man manchmal so ein Bild, wie der alte Adam irgendwie in der Scheol liegt und seine Hand so schwach hebt. Und dann kommt der Christus und ergreift den so und zieht ihn mit raus. Ja. Aber ich glaube, das ist ein Gedanke, der von dem Theologen Hans-Urs von Balthasar kommt, das war kein triumphalistisches Ergreifen, sondern ein gewissermaßen aus Liebe ins Nichts gehen, um den, der im Nichts lebt, herauszulieben. Ja? Und jetzt eine These, das ist ein bisschen eine Privatthese von mir, weil wir ja immer wieder die Frage stellen, gibt es eigentlich die Hölle? Das heißt, gibt es eigentlich den Ort der äußersten Gottverlassenheit, wo jemand dann irgendwie ist, also Ort ist eh schon ein schwieriges Ding, wir müssen eher denken, gibt es den Zustand der äußersten, weil es ist nicht irgendwo in Ostafrika ein Loch, wo ganz tief das Feuer brennt und da hocken sie dann alle, sondern es ist ein Zustand der äußersten Gottverlassenheit. Er denkt Hölle, wenn wir Hölle denken, als Zustand. Das ist, wie gesagt, das ist ein bisschen eine theologische Privatmeinung. Christus ist das letzte Wort, das Gott der Vater sagt, in die Welt hinein. Also in Christus sagt er alles. Alles, was er an Liebe zu sagen hat, sagt er in Jesus. Und wenn Liebe nur Freiheit ansprechen kann und nicht zwingen kann, dann bedeutet ein letztes Nein des Menschen zu diesem äußersten Ja zum Menschen Verlorenheit. Das heißt, ich stelle mir immer die Frage, ob es nicht Hölle im eigentlichen Sinn erst nach Christus gibt, obwohl er eigentlich alle retten will. Verstehen Sie? Weil das ist die äußerste Liebestat Gottes und ein Nein zu dem bedeutet Verlorenheit. Das nur mal so dahingestellt, vielleicht können wir nachher noch darüber diskutieren. Also, wo ist Christus am Karsamstag? Ich habe versucht anzudeuten, was es bedeuten könnte. Jetzt die Auferstehung von den Toten. Beim letzten Mal haben wir über das leere Grab gesprochen, das ein Faktum ist, das uns berichtet wird. Ist es ein Beweis für die Auferstehung? Nein, es ist kein Beweis. Es könnte auch ganz anders gedeutet werden, steht auch schon im Evangelium, dass dass behauptet wird, die Jünger hätten den Leichnam gestohlen, damit sie nachher sagen können, das Grab war ja leer oder sowas. Das ist kein Beweis, aber ich glaube auch, dass es dazu gehört, dass Jesus in seiner Leiblichkeit, in verwandelter Leiblichkeit auferstanden ist. Der Johannes, der Apostel, geht ins Grab hinein, ins Leere, sieht die Leinenbinden liegen und dann heißt er sah und glaubte. Bei ihm. Das ist nur so ein Punkt. Die Frauen waren die ersten Botinnen der Auferstehung. Auch das ist ein Faktum, das uns in allen Evangelien berichtet wird. Maria von Magdala und die anderen Frauen kommen zum Grab gelaufen und sie wollen ihn einbalsamieren. Warum? Weil er am Karfreitag gestorben ist und der Sabbat war nah und man durfte keine solchen Handlungen und Arbeiten mehr vollrichten. Man hat ihn also ziemlich hastig beerdigt. Und jetzt kommen sie nach dem Sabbat am Sonntag früh, aus unserer Sicht am Sonntag, und wollen ihn einbalsamieren, wie man halt die Toten einbalsamiert hat. Und sie sind die Ersten, die Jesus sehen dürfen und den Auferstandenen. Ich habe schon öfter mal auch gesagt, warum sind die Frauen gewürdigt worden, den Auferstandenen zuerst zu sehen? Und der Thomas von Aquin, einer der großen Kirchenlehrer unserer Tradition, sagt, weil sie ihn mehr geliebt haben. Richtig schön, richtig schön. Ich habe jetzt da hingeschrieben, die Liebe sieht mehr. Seine tollen Freunde sind alle davongerannt unter dem Kreuz, seine Apostel. Und die Frauen werden gewürdigt, ihn zu sehen. Und Thomas sagt, weil sie ihn mehr geliebt haben. Dann erscheint er dem Petrus und dann den 12, obwohl es ja eigentlich nur noch 11 waren. Oder dann, wenn er dem Petrus erschienen ist, minus Judas, dann sind es eigentlich nur noch 10. Aber die 12 waren der Ausdruck für die 12, die er ausgesucht hat, die Jünger halt, die Apostel nachher. Und dann sagt Paulus weiterhin, oder hier noch ein kurzer Einschub, Petrus' Auftrag ist, er soll die Brüder stärken im Glauben, sagt Jesus zu ihm. Deswegen wird er an zwei Stellen im Neuen Testament als erster genannt. Der Herr ist wirklich auferstanden und dem Simon erschienen, sagen die, wo die Jünger von Emmaus heimrennen und sagen, was sie erlebt haben. Und dann gehen die zu den anderen und dann sagen die, ja, also der ist dem Simon erschienen. Dieses Ding, Petrus soll die Brüder im Glauben stärken, er wird als erster hervorgehoben von denen, denen er erschienen ist. Dann ist er ausdrücklich, sagt Paulus, auch noch dem Jakobus erschienen, dann allen Aposteln und da meint Paulus auch noch einen weiteren Kreis und dann 500 Brüdern gleichzeitig und die meisten sind noch am Leben. Also wenn euch jemand mal fragt, wie ist denn das mit der Auferstehung, ist das nicht ein Mythos? Und die haben dann gedacht, ja, weil sie jetzt so enttäuscht waren und dann bestärken sie sich gegenseitig und dann kommt plötzlich die psychologische Erfahrung, nee, wir glauben jetzt und wir haben uns alle lieb und er ist im Geist irgendwie. Nee, die haben was erlebt. Die haben alle wirklich was erlebt. Und der Paulus schreibt 20 Jahre nach Jesu Tod 500 Brüdern gleichzeitig und die meisten davon leben noch. Das heißt, der Paulus kennt die meisten und ist dahin und hat gesagt, du, wie war denn das, wo er dir begegnet ist? Ja, also eine ganz, ganz wichtige Stelle für die Frage, ist er auferstanden? Aus meiner Sicht bezeugen, auch wenn sich die vier Evangelien und auch die Apostelgeschichte und die Briefe des Paulus nicht so ohne weiteres harmonisieren lassen. Man kann nicht sagen, ich erzähle auch noch gleich warum, also wir wissen jetzt genau, die Frauen sind da hingelaufen und dann ist das und das und das und das passiert und so schaut jetzt Auferstehung aus. Nee, die Berichte sind ganz verschieden. Ganz verschieden. Wir kriegen sie nicht harmonisiert. Einmal erscheint er, sie erkennen ihn nicht. Dann erkennen sie ihn wieder, dann ist er wieder plötzlich weg. Ein andermal lädt er sie ein, mit ihm Fisch zu essen. Ein drittes Mal sagt er zum Thomas, er soll ihn anlangen und in seine Wunden fassen. Zur Maria von Magdala sagt er, halt mich nicht fest, lang mich nicht an. Also ganz verschiedene Geschichten. Es wird auch berichtet, dass die Apostel zweifeln. Thomas zweifelt. Und im Matthäusevangelium erscheint er auf dem Hügel in Galiläa und da heißt, einige hatten Zweifel. Wo er seinen Aussendungsbefehl. Also es ist eine Erzählung von einer Wirklichkeit, die da hineinbricht, die, wenn man sagt, ist es geschichtlich irgendwie? Ja, sie haben real was erlebt, aber es ist nicht eine Art Fortsetzung von Geschichte in dieser Welt, sondern es ist die Erfahrung, es bricht aus einer anderen Welt ein anderes Leben ein, das wir nicht einfach fassen können. Aber wir erleben was hier. Und das ist nicht einfach nur Kontinuität mit dem, was unsere Geschichtserfahrung, unsere Ablauf von normalen Vorgängen in unserem Leben bedeutet. Ja? Sie erzählen, dass er Vorstellungen sprengt, dass die Erscheinungen anders sind als erwartet. Es ist der Einbruch einer anderen Wirklichkeit in diese Wirklichkeit. Aber alle machen die Erfahrung, dass diese Wirklichkeit, die sie da erleben, wirklicher ist als das, was wir sonst so erleben. Der Urs von Balthasar auch, also den habe ich sehr gern als Theologen, der sagt mal über die Frage, wird die Welt, die neue Welt, wenn Gott Himmel und Erde neu schafft, wird es eine ganz andere Welt sein? Und er sagt, und was ganz schön ist, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, es werden dieselben Rosen sein, aber wir werden in der Lage sein, zum ersten Mal wirklich eine Rose zu sehen, wie sie wirklich ist. Also dieses Thema, eine Wirklichkeit, die tiefer, wuchtiger, realer ist, als alles, was man sonst so für wirklich hält, ist die Erfahrung der Jünger. Aber nicht zu fassen, nicht in meine gegenständlichen Kategorien einzuordnen. Also nicht einfach nur eine Fortsetzung des alten Lebens, anders als beim auferweckten Lazarus. Jesus ist nicht einfach ins irdische Leben zurückgekehrt. Wir glauben, dass wir in der Geschichte von Maria von Magdala, ihr kennt die Erzählung wahrscheinlich, am Ende des Johannesevangeliums steht sie am leeren Grab und heult sich die Augen aus und schaut da rein und dann spricht sie einer an und es ist der Gärtner, denkt sie und dann sagt, er ihren Namen und dann dreht sie sich um und dann erkennt sie ihn, die Liebe erkennt. Und dann sagt er, halt mich nicht fest. Und da deuten wir etwas von, ja, die Maria von Magdala denkt, ja, endlich ist wieder wie vorher. Jetzt habe ich die wieder, Herr Jesus, und jetzt können wir genauso weitermachen wie vorher. Und er sagt, nee, halt mich nicht fest, ich gehe zum Vater, zu meinem Vater und zu eurem Vater. Das heißt, durch mich ist mein Vater auch euer Vater geworden. Und du geh jetzt und erzähl den Brüdern, was du erlebt hast. Und sie ist die erste Apostelin der Apostel. Also es ist nicht einfach eine Kontinuität ins alte Leben hinein, die Jünger erleben. Jesus ist leiblich vom Tod erstanden. Letztes Mal hatten wir die Diskussion, ob wirklich Jesus immer noch einen Körper hat? Und die Antwort ist ja. Er sitzt zur Rechten des Vaters. Ja, er ist irgendwie ganz bei Gott, ganz beim Vater, aber als Mensch. Jesus ist Mensch geblieben. Er sieht immer noch so ähnlich aus wie wir. In voller Herrlichkeit. In einer Herrlichkeit, die nachher den Johannes, den Seher, wo er entrückt wird in der Offenbarung des Johannes, aufs Gesicht fallen lässt und sich wie tot fühlen lässt. Ich fiel wie tot vor meine Füße, wo ich ihn in seiner Herrlichkeit gesehen habe. Augen wie Feuer, eine Stimme wie rauschendes Wasser und so weiter. Der verherrlichte Leib ist von Jesus, also er ist leiblich auferstanden, aber er ist nicht mehr an Raum und Zeit gebunden. Seine Menschennatur gehört zu Gott, aber er ist wahrer Mensch und zugleich wahrer Gott und mit dem Vater vereint. Die Auferstehung bleibt auch ein Geheimnis des Glaubens. Wir können, glaube ich, mit unseren wissenschaftlichen Methoden und Mitteln noch so viel dahin forschen. Wir kriegen das nicht in den Griff. Wir glauben an die Auferstehung. Aber im Maße, in dem du an die Auferstehung glaubst, schenkt sich dir die Gewissheit, Jesus lebt. Alle Christen leben seit Ostern vor 2000 Jahren aus der Erfahrung, Jesus lebt. Und es ist was in ihnen passiert. Vielleicht auch was von dem, was ich bei den Toten gesagt habe, dass er auch in unserem Herz gewissermaßen zugrunde gegangen ist, um all das, was in uns im Grund des Herzens liegt und vielleicht uns runterzieht oder verwundet oder von unten her trägt, aufsprengt, heilt, uns bewusst macht, wir sind Kinder Gottes, wir sind seine Brüder und gehören zum Vater. In der Auferstehung handelt der dreifaltige Gott selber. Jesus steht auf durch den Willen und die Macht des Vaters in der Kraft des Heiligen Geistes. Und es ist ganz schön eigentlich, dass wir manchmal haben, er ist auferstanden, das heißt, Jesus ist selber auferstanden. Ich habe die Macht, das Leben zu nehmen, zu geben und es wieder zu nehmen. Und manchmal heißt es auch, er ist auferweckt worden. Das klingt sehr passiv. Ja, also, und wir haben beides. Es handelt Gott als Ganzer. Wir glauben, dass Christus uns durch den Tod von unseren Sünden befreit und durch die Auferstehung gibt er uns Anteil am neuen Leben. Also das Kreuz ist gewissermaßen Sühne für unsere Sünden und die Auferstehung, die öffnet den Himmel, dass wir dabei sind. Das neue Leben ist Versöhnung mit Gott. Ich habe da hingeschrieben, Rechtfertigungsgnade, das ist ein Thema, das unsere protestantischen Geschwister sehr betonen, ist auch für uns wichtig. Was macht uns recht vor Gott? Du selbst, weil du dich so anstrengst und so gut sein willst? Nee, Jesu Tod, Jesu Auferstehung, er schenkt dir Teilhabe an seinem Leben. Ich habe gerade gesagt, sagt zu Maria von Magdala, ich gehe zu meinem Vater und zu eurem Vater. Wir sind nicht natürlich Kinder Gottes als Sünder. Wir sind als erlöste Adoptivkinder Gottes, sozusagen. Mit hineingenommen in die Familie Gottes durch den Herrn. Christus ist Fürsprecher und hoher Priester für uns. Wir sagen, er sitzt zur Rechten des Vaters, er betet für uns, er tritt für uns ein. Das Gebet zum Herrn ist immer das Wichtigste von allen. Natürlich kann man auch direkt zum Vater, zum Geist beten oder die Heiligen um Fürbitte bitten. Er sitzt zur Rechten Gottes, bedeutet, jetzt beginnt die Herrschaft Christi und wir haben Anteil, wenn wir ihn in uns herrschen lassen. Ein letztes Zitat von Paulus noch. Ich habe eine Bekannte, die hat irgendwie so einen Weg gemacht und glaubt irgendwie, dass Jesus schon irgendwie von Gott kommt und Gott ist und hat eine innere Erfahrung gemacht. Aber das mit der Auferstehung, das braucht es doch jetzt nicht mehr, sagt sie. Ernsthaft. Und ich war völlig verstört, wie man an Jesus glauben kann und nicht an die Auferstehung glauben kann. Und habe das einfach nicht zusammengebracht. Es auch heute noch nicht ganz zusammen. Paulus sagt, das ist das letzte Zitat, das ich habe, ist Jesus nicht auferweckt worden, dann ist unsere Verkündigung leer, das sind ganz starke Worte, und euer Glaube sinnlos. Wir sind dann auch falsche Zeugen, weil wir im Widerspruch zu Gottes Zeugnis abgelegt haben, er hat Christus auferweckt. Wenn Christus nicht auferweckt worden ist, dann ist euer Glaube nutzlos. Ihr seid immer noch in euren Sünden und auch die in Christus Entschlafenen sind dann verloren. Wenn wir unsere Hoffnung nur in diesem Leben auf Christus gesetzt haben, sind wir erbärmlicher dran als alle anderen. Also Paulus sagt, jetzt sage ich es mal mit meinen bayerischen Worten, wenn Jesus nicht auferstanden ist, sind wir die letzten Deppen. Erbärmlicher als alle anderen. Wenn das nicht stimmt, dass er auferstanden ist, und auch für uns, hallo, dann sind wir Knaller. Dann irgendwie laufen wir irgendeiner komischen Illusion hinterher. Und Paulus sagt dann, Freunde, er ist aber auferstanden. Und deswegen sind wir dabei. Wir sind dabei.